Kolumbien die Rede ist, denken hierzulande viele an Drogengeschäfte und Koksdealer. Wenngleich die Drogenmafia in einigen Regionen Kolumbiens ein durchaus relevanter Gewaltfaktor ist, hat diese Sichtweise jedoch wenig mit der Realität des südamerikanischen Landes zu tun. Die Gewalt geht vor allem von staatlichen Organen aus, besonders von der kolumbianischen Armee, die oppositionelle Organisationen wie Gewerkschaften oder die linke Partei Patriotische Union, die vor 10 Jahren von ehemaligen FARC-Guerillos gegründet wurde, als innere Feinde betrachtet und bekämpft. Zwischen 1986 und 1995 verloren über 20.000 Menschen ihr Leben aufgrund politischer Auseinandersetzungen. Die Folter ist eine übliche Verhörpraxis kolumbianischer Behörden. 1200 politische Gefangene sitzen in den Knästen. 700 Personen gelten als verschwunden. Auch unter dem liberalen Präsidenten Samper, der seit 1994 im Amt ist, hält die Verfolgung der politischen Opposition unvermindert an. Zur politischen und sozialen Situation Kolumbiens, Arbeitsbedingungen in der Blumenindustrie und Kriminalisierung sozialer Proteste erfahrt ihr mehr in dem folgenden Interview mit Gundula Neuschiller. Sie ist Mitarbeiterin der Kolumbien-Gruppe in Nürtingen bei Tübingen. Die Kolumbien-Gruppe gibt einen regelmäßigen bundesweiten Kolumbien-Rundbrief heraus. Das Interview wurde in der letzten Woche geführt von der Inforedaktion des Freien Radios Wüste Welle in Tübingen.
Hat. Aber jetzt ist es eben so, dass die Regierung seit letztem Jahr in einer sehr schweren Krise steckt, die sich jetzt Anfang dieses Jahres nochmal zugespitzt hat. Und zwar geht es da um einen Korruptionsskandal. Konkret wird der jetzigen Regierung vorgeworfen, während ihrer Wahlkampagne Gelder Drogenmafia entgegengenommen zu haben. Und das ist eigentlich nichts Besonderes in Kolumbien. Das haben alle Regierungen immer gemacht. Das Besondere ist, dass jetzt so ein Riesenskandal draus geworden ist. Und eben schon hohe Regierungsmitglieder deshalb im Knast sitzen und die politische Klasse sich eigentlich versucht, gegenseitig damit fertig zu machen. Und das Problem ist halt, dass diese ganze Krise ausgenutzt wird von der Ultrarechten, von den Militärs und von sehr reaktionären Kreisen. Und die haben natürlich zunächst mal erreicht, dass die Regierung nachgeben musste nach rechts, musste ihre ganzen sozialpolitischen Ansätze, sofern sie da waren, aufgeben, musste im Bereich Menschenrechte das, was sie vorhatte, vielleicht aufgeben oder dann eben eine sehr repressive Politik wieder durchsetzen. Also es wurde dann auch der Ausnahmezustand 2-mal verhängt letztes Jahr und herrscht jetzt immer noch. Es wurde die Friedenspolitik wieder völlig umgeworfen, also Friedensverhandlungen mit der Guerilla, die geplant waren. Und momentan ist die Situation wirklich so, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Es wird von vielen Seiten der Rücktritt des jetzigen Präsidenten Sampers gefordert. Manche schreien nach Militärputsch, andere fordern ein Plebiszit. Eher kritische, demokratische oder linke Positionen sind sehr, sehr schwach, weil sie sich auch nicht einigen können. Also es ist leider nicht so, dass es irgendwie jetzt von linker Seite ausgenutzt werden könnte, diese Krise der Regierung, sondern eben im Gegenteil von der Rechten.
Schreibt ihr in eurem Heft ja auch, dass zum Beispiel alleine von der Union Patriotica, also einer regierungsoppositionellen Partei, 2.500 Mitglieder in den letzten Jahren verhaftet und ermordet wurden. Also ist es nur ein Einigungsproblem in der Linken oder ist es auch ein Problem, dass sie massiv unter Druck steht?
Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Also wenn ich jetzt mich auf die Linke bezog, dann ist es das, was noch davon übrig ist. Man muss schon sagen, dass die Linke durch Repression sehr, sehr stark dezimiert wurde. Also gerade diese Union Patriotica, die ist in vielen Regionen, wo sie sehr stark war, praktisch eliminiert worden. Und nicht nur die Partei selbst, sondern auch die Basis. Also ja, also es ist wirklich der totale Terror da in einigen Regionen und es hat sich eigentlich gezeigt in vielen Regionen und auch auf nationaler Ebene, dass es kaum Spielräume gibt für linke Parteien.
Ihr schreibt in eurem Kolumbien-Rundbrief auch, dass summa summarum zurzeit es gut auf die 600.000 Inlandsflüchtlinge kommt und listet dabei auf, dass die Inlandsflüchtlinge einmal durch die kriegerischen Auseinandersetzungen dazu gebracht werden, ihr Land zu verlassen, durch die paramilitärischen Übergriffe, aber auch durch die Modernisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft und die Konzentration des Großgrundbesitzes durch den Drogenanbau. Sampers ist auch angetreten mit einem neoliberalen Wirtschaftsmodell. Wie wirkt sich das denn in der Landwirtschaft Bevölkerung aus?
Und es wirkt sich natürlich so aus, dass es, dass die, ja, die Landwirtschaft sehr stark auf Exportproduktion baut. Also es ist ein unheimlicher Konzentrationsprozess in Richtung Agroindustrie und Großgrundbesitz. Und das führt dazu, dass die ja, Kleinbauern oder auch die, die halt versuchten, mit irgendwelchen Produkten auf den Markt zu kommen, immer geringere Chancen haben. Und ja, das ist also ein Faktor. Es gibt dann eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, auch auf dem Land, wo es eben Agroindustrie gab, die die Leuten Arbeit bot. Und da ist eben eine Rationalisierung, zum Teil auch tatsächlich eine Krise, zum Beispiel in der Bananenindustrie. Also das ist auch ein sehr wichtiger ja, Industriezweig, muss man eigentlich sagen, weil das ist eine Agroindustrie in Kolumbien. Und die hat natürlich auch durch den europäischen Binnenmarkt zu leiden, dass eben die Importe beschränkt werden von Bananen. Und das hat da auch zu Entlassungen geführt. Aber eben so grundsätzlich ist dieses Problem des Großgrundbesitzes nie gelöst worden. Also es gab zwar immer wieder Ansätze von Agrarreformen, aber die sind nie richtig durchgezogen worden. Und es ist immer noch so, dass Kolumbien eines der Länder ist mit der höchsten Konzentration von Landbesitz. Und dazu kommt eben die Gewalt. Das heißt, sie werden dann eben auch gewaltsam vertrieben, um dann den Großgrundbesitzern zu ermöglichen, sich dieses Land anzueignen und der Nagel zu reißen.
Und ihr schreibt auch gewaltsam vertrieben, um, wie es in der Aufstandsbekämpfung heißt, dem Fisch das Wasser abzugraben. Das heißt, Zonen, in denen die Guerilla einen relativ großen Einfluss hat, zu entvölkern und mit kontrollierter Bevölkerung dann zu kontrollieren?
Ja, das findet natürlich auch statt. Also es gibt große Gebiete in Kolumbien, die waren bis vor kurzem noch von der Guerilla kontrolliert. Und die Bevölkerung, also die lebte damit eben. Da ist immer, dass die Repression dann pauschal die ganze dort ansässige Bevölkerung trifft. Und das wird sehr massiv gemacht. Also meistens läuft es so ab, dass zunächst die mit Militäroperationen die Guerilla vertrieben oder vernichtet wird. Und dann kommen eben die paramilitärischen Gruppen, was zum Teil die gleichen Leute sind. Also das wurde uns zum Teil schon berichtet, dass die dann eben in Zivil kommen. Und die setzen die Bevölkerung massiv unter Druck, entweder mit ihnen zusammenzuarbeiten oder zu gehen, oder sie werden umgebracht. Und da gab es wirklich schreckliche Massaker. Also das ist wirklich grausam, was da abläuft, und sind dann eben wirklich die Menschen zu Zehntausenden geflüchtet in vielen Regionen, in die jeweils größeren Städte oder Provinzhauptstädte, um sich da dann irgendwie über Wasser zu halten.
Jetzt ist es so, dass Josch schreibt, die Großstädte bestehen zurzeit schon zum Teil aus 40% Inlandsflüchtlingen in den Favelas drumherum. Wie ist denn die Sozialsituation in diesen Städten? Wie muss man sich hier vorstellen, ist das Sozialsystem eigentlich unter dem oder von dem die Leute dann leben können bei der Arbeitslosigkeit?
Ja, also das ist auch ein sehr großes Problem natürlich. Kolumbien ist eigentlich wirtschaftlich steht nicht so schlecht da, also makroökonomisch sowieso nicht, und auch so insgesamt vom Einkommen steht es eigentlich sehr gut da im lateinamerikanischen Vergleich, aber die Armut ist trotzdem sehr groß und ist im Steigen, und gerade in den großen Städten ist die Armutsbevölkerung ist meistens darauf angewiesen, sich irgendwie im sogenannten informellen Sektor durchzuschlagen. Das heißt, die leben davon, irgendwas zu verkaufen auf der Straße oder irgendwelche Dienstleistungen anzubieten. Es gibt da überhaupt keine soziale Sicherung. Sozialversicherung oder sowas in die Richtung, das gibt's, wenn dann, nur für die Leute, die ein festes Arbeitsverhältnis haben. Also auch Krankenversicherung gibt's, glaube ich, nur für, ich weiß nicht, weniger als 10%. Das ist marginal. Und die restliche Bevölkerung, die hat eigentlich nichts und hat auch keine Sicherung.
Jetzt ist es so, in einem Land, in dem eine so eine Armut herrscht, da sind natürlich Menschen dazu gezwungen, jede mögliche Arbeit anzunehmen, egal wie gesundheitsschädigend oder tariflich geregelt. Ihr habt auch Kontakt zu der sogenannten Organisation der aus der Blumenindustrie, sage ich jetzt mal. Was ist da eine Entwicklung von euch zu beobachten?
Ja, also die Blumenindustrie, die ist in Kolumbien so eine Branche, also eine Exportbranche, die ziemlich im Aufwind ist und wo sehr hohe Gewinne erzielt werden. Die Arbeitsplätze sind sehr prekär, was die Arbeitsschutzbestimmungen, die Gesundheit, die Überbelastung, das Problem der Vergiftung mit Pestiziden und so weiter angeht. Aber es ist natürlich so, wie du sagtest, dass die vor allem Frauen, die in dieser Branche tätig sind, keine Alternative haben. und dann eben das machen, oft dann eben ein paar Jahre, dann sind sie krank und dann können sie es eh nicht mehr machen. Die Probleme haben sich trotz aller Bemühungen eigentlich wenig verbessert, weil, also das hängt auch mit zusammen, damit zusammen, dass fast keine Organisierung in dieser Branche möglich ist. Am Anfang haben wir auch noch ziemlich darauf abgezielt, solche Organisierungsansätze zu unterstützen, zum Teil von Gewerkschaften, zum Teil waren es dann andere Formen der Organisierung und das haben wir mehr oder weniger aufgegeben und auch die Leute dort, weil das überhaupt nirgends hingeführt hat. Sobald Leute sich organisieren oder dann auch Gewerkschaften beitreten, die nicht völlig den Unternehmen unterworfen sind, solche gibt es nämlich auch, dann werden sie eben entlassen, wenn nicht noch Schlimmeres. Also
ja, die Organisation gegen die Kriminalisierung des sozialen Protestes spricht ja auch von einer hohen Anzahl von Folteropfern, Verschleppten und Verhafteten, gerade aus dem Bereich soziale Bewegungen, Gewerkschaften. Trifft das dort auch zu?
Ja, also das trifft in der Blumenbranche ein Stück weit auch zu, aber ja nur ein Stück weit eben deshalb, weil es fast keine Blumenarbeiterinnen gibt, die in Gewerkschaften sind, beziehungsweise die sich dann halt sehr zurückhalten mussten. Also es gibt so einige typische Fälle, die es dann in letzter Zeit gab, was die Kriminalisierung von sozialem Protest angeht. Im Gewerkschaftsbereich war das die Telekom-Gewerkschaft, die haben eben dann auch einen Streik organisiert gegen die Privatisierung der Telekom und da wurden dann einige verhaftet und halt mit dem Terrorismusvorwurf belegt und waren einige Zeit im Knast. Sie konnten dann rausgebracht werden, auch durch die gute Arbeit von Anwälten. Dann ist sehr stark davon betroffen, auch sind die Bauernorganisationen in bestimmten Regionen, die eben ja um Land kämpfen und um ja darum, dass sie eben von diesem Land auch leben können. Und die werden halt, auch wenn das, gerade weil das oft auch Guerilla-Gebiet ist, werden die per se dann oft auch als politischer Arm oder ja ideologische Unterstützung der Guerilla betrachtet und entsprechend verfolgt und dann eben sehr oft verhaftet und mit dem Vorwurf der Rebellion vor irgendwelche Gerichte gestellt.
Bei der Guerilla, die hier zwischen den Zeilen des Öfteren zum Vorschein kam, handelt es sich übrigens um die FARC, die FARC. Diese stärker im ländlichen Raum verankerte Guerilla-Organisation kämpft seit 50 Jahren in Kolumbien und ist damit eine der ältesten Guerilla-Organisationen Lateinamerikas. Bis 1989 stützte sie sich als sogenannte Moskau-orientierte Kraft auf den Marxismus-Leninismus. Seit der Zerschlagung respektive dem Zusammenbruch der RGW-Staaten und des Warschauer Pakts übte sich im Erhalt ihres Machtbereiches und einer Neubestimmung ihres politischen Projekts. Während dies nach wie vor auf sich warten lässt, kommen sie leider des Öfteren wegen Menschenrechtsverletzungen in die Schlagzeilen. Eine Auseinandersetzung mit ihnen wäre jedoch eine Extrasendung wert. Zum Abschluss des Interviews fragte ich Gundula Neuscheler von der Kolumbien-Gruppe in Nürtingen noch einmal nach einem abschließenden Ausblick. Denn
für mich stellt sich die Situation so dar, wir haben auf der bewaffneten linken Seite, sage ich, eine Guerilla, die zurzeit Schwierigkeiten hat, ihr inhaltlich-politisches Konzept zu entwickeln. Die haben einen zerstörten oder zurückgedrängten Sozialprozess, wo die Selbstorganisation behindert wird, was Gewerkschaftsbereich betrifft, soziale Bewegungen, Demokratiegruppen. Wir haben einen liberalen Regierungschef, der mit seinem Wirtschaftsprogramm scheitert und wir haben eine Ultrarechte, die, so schreibt ihr, von USA auch mit unterstützt wird, die das Ziel hat, insgesamt zu einer Destabilisierung beizutragen, um die militärische Karte wieder auszuspielen. Wie siehst du denn die Zukunftsaussichten für Kolumbien?
Ja, das ist eine gute Frage. Die sind tatsächlich im Moment nicht sehr gut. Also die kolumbianische Gesellschaft ist zum Teil sehr stark in Mitleidenschaft gezogen von diesem Krieg und von dieser Gewalt und von dieser ganzen Krise. Da gibt es dann auch eben viele soziale Probleme, die Kriminalität ist sehr hoch und das macht es auch schwieriger, dann aus dieser Gesellschaft heraus was zu entwickeln und Alternativen aufzubauen. Aber es ist schon auch, trotz allem, es gibt sehr viele Gruppen, die sind sehr kämpferisch und dass der Konflikt so stark ist, das zeigt ja eben auch, dass viele noch nicht resigniert haben, dass doch immer noch sich was tut. Und darauf hoffen wir natürlich auch und ja, versuchen halt, diese Ansätze zu unterstützen und zu fördern.
Soweit das Interview mit Gundula Neustähler von der Kolumbien-Gruppe in Nürtingen. Wer sich für diese Gruppe interessiert oder diesen Rundbrief beziehen möchte, der kann ihr anrufen. Wir geben dann gern die Adresse weiter. Unsere Telefonnummer ist 0761 31028.